So, ich guck mal ganz kurz vorsichtig hinter mich, nicht, dass ich einen Schritt zu weit nach hinten mache. Das wäre nicht beabsichtigt, zumindest. Okay. Die Taufe. Die Taufe ist ein öffentliches Zeichen eines Übergangs. Schon immer gewesen. Ein Übergang zu einer neuen Lebensform, zu einem neuen Glauben, einer neuen Perspektive zu Gott. Und wenn wir euch heute taufen, dann fügen wir euch einer sehr langen Tradition hinzu. Und zwar einer Tradition von Priestern. Seid ihr irritiert? Nicht schlimm. Was ist ein Priestertum? Priestertum, die Bibel kennt davon zwei Arten. Das, an das ihr vielleicht jetzt gerade alle denkt, das ist das sogenannte levitische Priestertum, das Priestertum Israels. Und nur die Menschen aus dem Volk der Leviten durften diesem, aus dem Volksstamm der Leviten, durften diesem Priestertum nachgehen. Aber Leviten, Israel, mal langsam, first things first. Das Volk Israel hatte eine Reihe von Stammvätern. Der erste in dieser Reihe war Abraham. Und er bekommt eine Zusage. Nämlich die Zusage, und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Kurzum, die Zusage, du wirst zu einem großen Volk werden und deine Feinde werde ich verfluchen. Und deine Freunde werde ich segnen. Eine große Zusage, eine riesige Zusage. Und dieses Versprechen, diese Zusage, die wird von Generation zu Generation weitergegeben. Von Abrahams Kindern erhält Isaak diese Zusage. Und von Isaaks Kindern erhält Jakob diesen Segen. Und Jakob bekommt mit im Laufe seines Lebens auch noch einen neuen Namen, nämlich Israel. Und das ist der Grund, warum wir heute vom Volk Israel sprechen. Denn Jakob, aka Israel, hat ganz viele Kinder, ganz viele Söhne. Und das sind die 12 Stämme Israel, die wir heute noch kennen. Also einer davon trägt, wie gesagt, den Namen Levi. Und über 100 Jahre später, nach Abraham, Isaak, Jakob, Levi, über 100 Jahre später gibt es einen gewissen Aaron. Schon mal gehört? Vielleicht war ein Bruder von Mose. Mose hat man vielleicht schon mal gehört. Es war Auszug aus Ägypten, 10 Plagen und so. Hat man vielleicht im Kindergottesdienst mal gehört. Und dieser Aaron begründet ein neues Priestertum. Man nennt das deshalb das aaronitische oder das levitische Priestertum. Denn nur die Nachkommen von Levi beziehungsweise und die Nachkommen von Aaron dürfen Priester werden. Und wenn jetzt jemand anfängt zu grübeln, Leviten, 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 das kenne ich doch aus einem Sprichwort. Jemandem die Leviten lesen, genau das ist das gleiche Wort. Denn in der Bibel gibt es ein Buch namens Levitikus, das dritte Buch Mose. Und dieses Buch enthält ganz viele Gesetze, ganz viele Regeln, die beschreiben, wie das Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk sein soll, wie das aussehen soll, wie die Priester Opfer zu bringen haben. Ich habe es gerade schon gesagt, wie die Priester Opfer zu bringen haben. Das heißt, das war vor allen Dingen für die Leviten wichtig. Deshalb hat das Buch auch diesen Namen Levitikus erhalten. Okay, So viel mal zum levitischen oder aaronitischen Priestertum. Moment mal, ich spreche hier die ganze Zeit von Priestertum. Was ist eigentlich ein Priester? Hat jemand von euch eine Idee? Also, das ist jetzt keine rhetorische Frage. Rhetorische Fragen sind die, die ich selber beantworte. Das ist eine, da dürft ihr mal ganz kurz melden. Hat jemand einen Vorschlag? Was ist ein Priester?
Ein Zeremonienmeister.
Ein Zeremonienmeister, okay. Gibt es noch weitere Vorschläge? Irgendwo habe ich was gehört. Zeigt mal kurz auf.
Ein König.
Ein König? Ein Priester ist ein König? Gut, dass es mir unten passiert, nicht am Taufbecken. Okay. Gibt es noch weitere Vorschläge? Was könnte ein Priester noch so sein? Was sind denn die Aufgaben eines Priesters vielleicht?
Jemand, der predigt.
Jemand, der predigt? Oh, dann wäre ja ich ein Priester heute Morgen. Vielleicht? Vielleicht? Mal schauen. Gibt es noch weitere Vorschläge? Oh, da hinten. Ich komme.
Jemand, der im Tempel arbeitet?
Jemand, der im Tempel arbeitet. Spannend.
Einer, der Gott lobt und preist.
Okay, jemand, der Gott lobt und preist. Auch gut, eine gute Antwort. Wunderbar. Ja.
Jemand, der getauft wird.
Jemand, der getauft wird? Habe ich ja gerade gesagt, ne? Die Antwort, nach der ich so ein bisschen gesucht habe, ist jemand, der Menschen mit Gott in Kontakt bringt. Alle eure Antworten waren nicht falsch. Das sind durchaus teilweise Aufgaben, die Priester bekommen haben, Aufgaben, die Priester erfüllt haben. Aber die zentrale Aufgabe, der Kern von alledem ist immer, Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen. Gut, und wie ist das jetzt mit Jesus? Jesus wird ja auch immer mal wieder als Priester bezeichnet. Beziehungsweise gewissermaßen sagt er das sogar selbst. Vielleicht kennt ihr den Bibelvers. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Johannes 14, Vers 6. Das ist nichts anderes als ich bringe euch mit Gott, mit meinem Vater im Himmel in Kontakt. Also sagt Jesus nichts anderes als ich bin euer Priester. Und wenn du heute noch nicht in Kontakt mit Gott bist, dann ist das heute deine Chance. Deine Chance, mit Gott in Kontakt zu kommen. Jesus möchte dich mit dem Vater im Himmel in Kontakt bringen. Und alles, was es braucht, ist, dass du mit ihm sprichst. Und man nennt es auch beten. Und egal, ob du das jetzt laut oder leise tust, ist ganz egal. Aber es ist die Chance, mit dem Gott in Kontakt zu kommen, der dich geschaffen hat, wie du bist und der dich so liebt, wie du bist. Und Jesus will dich mit diesem Gott in Verbindung bringen. Für die, die so ein bisschen bibelversiert sind, die denken sich jetzt vielleicht, komisch, jetzt hat er die ganze Zeit von Levi und von Aaron gesprochen und von deren Nachkommen. Aber Jesus ist ja gar kein Levit. Ist aber komisch. Wie geht das denn? Ja, Paulus setzt noch einen drauf und bezeichnet Jesus als den Hohepriester, als den Obersten der Priester. Ups. Naja, Jesus war ja Gott, also spricht ja nichts dagegen, dass er ein neues Priestertum gegründet hat, oder? Er hat einen Cut gemacht, hat gesagt, altes Priestertum, schön und gut, war fürs Volk Israel. Und jetzt will ich, dass das Ding rausgeht in alle Welt. Und deshalb gründen wir ein neues Priestertum. Und alles Alte, das können wir abhaken und vergessen. Aber das macht Jesus nicht. Denn er sagt zum Beispiel, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Matthäus 15, Vers 17. Das ist aber ganz schön widersprüchlich, weil er erfüllt das ja gar nicht. Er ist ja kein Levit. Er ist kein Nachkomme von Aaron. Und wer gewitzt ist, spickt vielleicht einfach mal in Hebräer 7, weil da stehen ganz viele Erklärungen drin. Aber da wir alle so das Alte Testament vielleicht nicht ganz so gut kennen wie die Hebräer, also das Volk Israel, an die dieser Brief geschrieben ist, deshalb schauen wir zuerst mal ins Alte Testament und schauen uns die Ursprünge von dem Ganzen an. Und ich werde immer wieder Tipps aus Hebräer 7 mit einstreuen. Also falls ihr euch irgendwie wundert, wie ich zu etwas komme, könnt ihr da nochmal kurz nachlesen. Nun, der Vorrede genug. Lasst uns einmal auf den Bibeltext hören. Meine Frau wird ihn vorlesen.
Der Text steht in 1. Mose 14, die Verse 17 bis 20. Als aber Abram von der Schlacht gegen Kedor Laomer und die Könige, die mit ihm waren, zurückkehrte, ging ihm der König von Sodom entgegen in das Tal Shave, das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem.
Okay. Im Zentrum dieser Bibelstelle stehen Melchisedek und Abraham. Abraham, auch er hat im Laufe seines Lebens einen Namenswechsel vollzogen, daher die verschiedenen Schreibweisen mit H oder ohne. Und Abraham haben wir ja vorhin schon ganz kurz kennengelernt. Er ist der Stammvater des Volks Israels und einiger anderer Völker. Aber die Person, die hier neu ist, ist dieser Melchisedek. Er ist ein König von Salem, ein Priester des Höchsten. Ganz schön seltsam, finde ich. Eigentlich war doch Abraham Gottes besonderer Mensch auf Erden, mit dem er seine Geschichte schreiben wollte, dem er seine Zusagen gegeben hat. Also, wenn ich Abraham gewesen wäre und mir so ein Melchisedek gegenübergetreten wäre, wäre mir das erstmal komisch vorgekommen. Da wäre ich erstmal ganz schön eifersüchtig gewesen, weil da ist noch einer mit Gott unterwegs, nicht nur ich. Am Ende nimmt er mir vielleicht sogar meine Zusagen weg. Nee. Melchisedek ist ein komischer Typ auf den ersten Blick. Wenn wir in Hebräer 7 kurz mal linsen, dann werden wir feststellen, dass dort eine Erklärung dazu steht. Da steht nämlich die Erklärung, was Salem bedeutet und was Melchisedek bedeutet. Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit. Okay, der König der Gerechtigkeit, der König von Salem. Salem heißt Frieden. Also, der König der Gerechtigkeit und der König des Friedens und ein Priester des Allerhöchsten. Und dann gibt Abraham ihm auch noch den Zehnten. Der Zehnte, das ist der Anteil, der eigentlich Gott zusteht. Wer ist denn nun dieser Melchisedek? Hebräer 7 weist dann uns auch noch darauf hin, dass da kein Stammbaum dabei steht. Normalerweise, wenn Könige auftreten, dann sind die entweder schon bekannt oder es kommt ein langer Stammbaum, wer da alles dazugehört. Bei Melchisedek? Kein Wort. Und Hebräer 7 erklärt uns das. Hebräer 7 sagt, Das ist ein Priester von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und spätestens jetzt können wir stutzig werden und sagen, Moment, ein Mensch von Ewigkeit zu Ewigkeit? Das ist aber komisch. In dieser Weltzeit werden wir alle irgendwann ins Gras beißen. Von daher, ja, der einzige Schluss, der uns bleibt, ist, dieser Melchisedek ist Gott selbst. Es ist Gott selbst, der Abraham hier gegenübertritt. Und wer in Hebräer 7 oder Psalm 110 nochmal nachliest, wird feststellen, dass dort Jesus als Priester nach der Art Melchisedeks in Ewigkeit bezeichnet wird. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass Abraham der erste Mensch war, der Abendmahl gefeiert hat? Melchisedek bringt hier Brot und Wein. Oder um es mit Jesus auszudrücken, dies ist der neue Bund. Okay, ich gebe es zu, hier steht nicht, dass Melchisedek Brot und Wein auch gegessen hat und dass er auch die richtigen Einsetzungsworte spricht. Ich gebe es ja zu. Aber ich sage es mal so, Melchisedek hätte auch ein Linsengericht und ein Glas Honig mitbringen können. Wären beides Lebensmittel gewesen, die damals durchaus beliebt gewesen sind. Aber er bringt Brot und Wein. Auch spannend finde ich, Melchisedek begegnet Abraham mitten im Alltag. Dieser König von Sodom, den wir hier im Vers 17 sehen, das war ein wichtiger und mächtiger Verbündeter für Abraham. Aber er ist völlig irrelevant, als Melchisedek kommt. In diesem Moment heißt es einfach mal kurz Pause machen. Pause machen, auf Gott konzentrieren. Dieser Melchisedek ist seiner Zeit wert, ist Abrahams Zeit wert. Und das Dritte, was Melchisedek tut, er segnet Abraham. Und segnen kann eine sehr vielseitige Beschäftigung sein. Wir können Menschen segnen, indem wir Menschen zuhören, indem wir ihnen ein Ohr schenken. In Gemeinden nennt man das manchmal auch Seelsorge. Wir können Menschen segnen, indem wir ihnen etwas zu essen geben. Wir können Menschen segnen, indem wir mit ihnen Tischgemeinschaft haben, indem wir mit ihnen essen oder indem wir ihnen helfen. Kochen, Rasen mähen, was auch immer. Und wir können zu guter Letzt Menschen auch noch segnen, indem wir für sie beten. Entweder in ihrer Anwesenheit, so wie wir das heute hier auf der Bühne auch mit euch tun werden, liebe Täuflinge. Ihr werdet gesegnet werden. Oder auch in ihrer Abwesenheit, indem wir einfach nur für sie vor Gott eintreten. Und diese drei Dinge möchte ich euch Täuflingen auch mitgeben, wo ich euch wünschen möchte, dass ihr die regelmäßig praktiziert. Das ist regelmäßig das Abendmahl feiern, uns und andere im Alltag an Gott erinnern, also erinnert euch selbst an Gott und erinnert andere an Gott und seid ein Segen für andere. Aus meiner Sicht sind das die drei zentralen Punkte, die es am Priestertum nach der Art Melchisedeks gibt, in das ihr nun hineingetauft werdet. Amen.